Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Zurück in die Zukunft Teil 3. Und wir wollen direkt für Klarheit sorgen am Anfang dieser Predigt. Ja, unter der ersten Predigt Zurück in die Zukunft Teil 1, da hatten wir einen Kommentar, da stand drunter, das ist ja gar nicht Zurück in die Zukunft Teil 1, sondern nur Werbung für so einen Kirchenmist. Also wir wollen es direkt offen bekennen, das ist heute Kirchenmist wieder. Also falls du diese Predigt gerade schaust oder später, es geht hier um Jesus. Wir sind allerdings in der Lage, dass der Kirchenmist Gottes echt sich noch richtig gut als Dünger für dein Leben eignet. Und von daher, ja, da geht was. Aber vor allem glauben wir, dass Jesus selber da ist und dass Jesus Kirche lebendig macht, sodass sie echt auch mehr sein kann als Mist. Ja? Weil Kirche kann schon auch Mist sein. In 2000 Jahre Kirchengeschichte, da gab es auch viel Mist. Aber wir glauben, dass Kirche dann lebendig ist, wenn sie so ist, wie die allererste Kirche war. Deswegen sagen wir zurück in die Zukunft. Wir glauben, dass die Kirche von morgen mit derselben Kraft erfüllt sein muss, wie die Kirche ganz am Anfang. Das ist unsere Überzeugung und diese Kraft ist der Heilige Geist und das macht etwas mit einer Kirche. Und wir lesen zusammen den ersten Thessalonicher Brief im Neuen Testament, also einer der ältesten Briefe, der uns im Neuen Testament erhalten ist. Und da sehen wir ganz viel, was so eine Kirche ausmacht. Wir haben uns schon damit beschäftigt, dass die Kirche wirklich brennt für Gottes Wort. Wir haben etwas davon gehört, dass die Kirche Gott ehrt und liebt und deswegen auch Menschen lieben kann. Indem sie Gott noch mehr ehrt als Menschen, kann sie Menschen auf eine unvergleichliche Art und Weise lieben. Und heute, da wollen wir über Gottes Art sprechen und der Bibeltext ist schon eingeblendet, 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12. Wir lesen gemeinsam. Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Wörtlich, Gott will eure Heiligung. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Wörtlich, haltet euch vor der Unzucht fern. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper, wörtlich sein Gefäß, unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck gesagt, wer so etwas tut, wird in Gott einen unbestechlichen Richter finden. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Aber uns vielleicht. Ihr beweist diese Liebe ja auch an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien, also wieder Nordgriechenland. Trotzdem gebt euch damit nicht zufrieden, denn eure Liebe kann nie groß genug sein. Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Interessanterweise, was Liebe hier bedeutet, oder? Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Ich glaube, das wäre eine Zauberformel für das Gelingen unserer Gesellschaft ganz neu. Hier dieser Vers 11. Achtet darauf, dass ihr ein geregeltes Leben führt. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Das, Halleluja, Amen. Und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Auf diese Weise lebt ihr nicht auf Kosten anderer und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten. Wow, was für ein herausfordernder Bibelvers. Ich habe schon gebetet, während ich gerade noch an meinem Platz saß und dachte, Gott, das ist schon eine Ehre, über so einen Bibeltext predigen zu dürfen. Aber mir zittern auch ein bisschen die Knie, weil ich so diese Aufforderung zu einem heiligen Lebensstil, der Gott gefällt, die finde ich schon auch anspruchsvoll. Und zwar nicht nur für euch. Also ist ja eine Sache, ich will jetzt auch nicht Menschen niederdrücken und gleichzeitig möchte ich ihnen doch sagen, wofür Gott eigentlich steht. Ne? Das ist mir schon wichtig. Aber das ist ja nur eine Sache. Ich habe ja selber auch noch ein geistiges Leben. Und ich lebe ja auch in einem Spannungsfeld. Und ich bin ja auch in vielen Bereichen meines Lebens noch nicht da, wo ich gerne wäre. Und deswegen finde ich das doppelt anspruchsvoll. Aber wie soll ich diese Predigt überschreiben? Ich habe mal so gesagt oder habe mal diesen Titel gewählt: Meistere dein Sexleben und geh arbeiten. Das fand ich irgendwie einen passenden Titel zu dieser Predigt. Ja, es geht um einen Lebensstil, der Gott gefällt. Und den kann man hier an dieser Stelle so zusammenfassen: Meistere dein Sexleben, beherrsche dein Sexleben und geh arbeiten. Hammer, oder? Das ist doch mal eine geniale Predigt. Und man kann sich dann auch nicht darüber beschweren, dass man irgendwie zu wenig Klarheit hätte, oder? Sondern Gott sagt einem: Jetzt bist du Christ geworden, was machst du? Hab göttlichen Sex und geh arbeiten. Oh, okay, damit können wir doch was anfangen. Bevor ich in diese beiden Punkte mit dem Sex und mit der Arbeit reingehe, möchte ich aber noch mal ein paar ganz allgemeine Dinge festhalten. Es geht ja hier um einen Lebensstil. Und das Erste, was ich mal betonen möchte, ist Folgendes: Zu jeder Überzeugung gehört immer auch ein Lebensstil. Das ist die Wahrheit. Und wer uns was anderes erzählt, der ist nicht ehrlich. 1. Thessalonicher 1, im 1. Kapitel, Vers 19 heißt es: Überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, da gab es ja eine Menge Götter in Griechenland, sondern zu dem lebendigen und wahren Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Mit anderen Worten, ihr habt vorher bestimmten Göttern gedient, Aphrodite und wie sie alle hießen, ja, und das hat einen bestimmten Lebensstil in eurem Leben produziert. Jetzt dient ihr dem lebendigen, wahren Gott. Und auch das erkennt man. Man erkennt jetzt einen Unterschied in eurem Leben. Also für Paulus war es ganz normal, dass Christsein auch ein Lebensstil ist. Nicht zuerst, es beginnt nicht damit, aber dann auch ein Lebensstil. Und ganz ehrlich, das betrifft doch jede Gruppe von Menschen, die irgendein gemeinsames Ziel verfolgt. Ja? Also, wenn mir jemand erzählt, er ist Vegetarier und ich sehe ihn jeden Tag auf der Parkbank mit seinem Wiener Schnitzel, dann habe ich Fragen. Weil man Vegetarier nicht nur theoretisch ist, sondern auch praktisch. Ja, man ist dann eher was anderes. Das würde ich schon voraussetzen. Ja? Oder ich meine, ich weiß ein bisschen, wie das beim Laufen funktioniert. Wenn mir jemand sagt, er ist Läufer, und ich frage ihn: Ja Mensch, wann warst du denn diese Woche zum letzten Mal laufen? Er sagt mir: Wie laufen? Ich gehe doch nicht laufen. Ich sage: Ja wie, was heißt denn das dann für dich, ein Läufer zu sein? Ja, ich lese Bücher über das Thema. Okay. Und ich habe auch hin und wieder mal schon ein YouTube-Video angeschaut, wie andere laufen. Ich sage: Fantastisch, du bist kein Läufer. Du interessierst dich für dieses Thema, aber mehr ist es nicht. Ja. Und so ist es bei jedem anderen Thema auch. Egal, ob jemand im Dackelverein ist oder im Kleintierzüchterverein oder im Schützenverein oder in irgendeiner Partei. Egal, was er macht. Oder wenn jemand ein Gartenfreund ist und dann, ich weiß nicht, dann erwarte ich, dass ich das in seinem Garten auch erkennen kann. Ne? Ist doch wahr. Oder wenn mir jemand sagt, er ist Handwerker, und er hat nicht ein Werkzeug, dann sage ich: Du tust mir leid, ja. Du bist doch kein Handwerker, nicht meine Engelbert-Strauß-Hose oder was? Es gehört ein bestimmter Lebensstil dazu, dass man ein Handwerker ist. Erzähl mir nichts, ja. Oder wenn jemand sagt, ich bin Pumper, aber er hat noch niemals eine Hantel aufgenommen, dann habe ich auch irgendwie Fragen. Ich habe so viele Fragen. Also, es ist ganz normal, dass mit einer Überzeugung auch ein bestimmter Lebensstil einhergeht. Und dieser Lebensstil, der christliche Lebensstil, der wird hier Heiligung genannt. Heiligung. Und das bedeutet im Grunde nur, dass Gottes Art zu meiner Art wird, mehr und mehr. Oder wie wir in der Ekklesia Braunschweig sagen: Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Ja? Dass man Jesus ähnlicher wird. Dass da, wenn wir Christen heißen, auch etwas von Christus in uns zu erkennen ist. Und ich glaube, das suchen auch Menschen um uns herum, das will auch unsere Gesellschaft. Wenn man sich schon Christ schimpft, dann soll auch etwas von Christus in einem sein. Amen. Und ich glaube, das würde jeder erwarten. Dann zweitens müssen wir als allgemeine Wahrheit festhalten: Es ist okay, Christen zu einem Lebensstil aufzufordern. Das ist ja so ein wichtiger Gedanke. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die so ein Mantra hat. Du darfst eins auf keinen Fall tun, nämlich Menschen sagen, wie sie leben sollen. Das ist sozusagen die eine Wahrheit, der eine Lebensstil, auf den wir uns einigen können. Aber auch da, schon philosophisch dürfen wir zurückfragen, wenn du sagst, ja, man darf jemand anderem nicht vorschreiben, wie er leben soll, dann schreibst du dann nicht uns vor, wie wir alle leben sollen? Also auch das ist schon wieder ein Lebensstil, verstehst du? Es geht gar nicht ohne, das ist total wichtig. Aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, niemand ist ein Relativist in der Praxis. Du kannst nur theoretisch ein Relativist sein. Du kannst nur theoretisch sagen, oh ja, alle Wahrheiten sind irgendwie gleich wichtig, die absolute Wahrheit gibt's nicht, jeder Lebensentwurf ist gleich wertvoll. Das kannst du in der Theorie sagen und in der Praxis wirst du trotzdem für bestimmte Dinge kämpfen und gegen andere. Das sehe ich bei jedem Menschen. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns so gesellschaftlich kein so trojanisches Pferd unterschieben lassen. Trojanisches Pferd, ihr wisst das, ne? Als die Stadt Troja der Legende nach eingenommen wurde, haben da so ein riesiges Holzpferd gebaut, hat das da reingeschoben und dann sind so aus dem Bauch dann die Krieger rausgeklettert und haben dann in der Nacht angefangen, die Stadt einzunehmen. Okay, das, soweit mal die Legende. Und ich empfinde diese Aussage, hey, man darf keinen Lebensstil vorschreiben, das ist auch so ein trojanisches Pferd. Denn sobald es dann mal in deinem Vorgarten steht, klettern nur noch absolute Anforderungen und Forderungen aus diesem Bauch heraus. Ja? Also Menschen sagen, du sollst nichts vorschreiben und wenn du dich darauf eingelassen hast, fangen sie dir plötzlich an, trotzdem und gerade ganz viele Dinge vorzuschreiben. Das fällt mir immer so auf, die am lautesten schreien, man darf das nicht, die tun es am allermeisten. Und deswegen will ich nur sagen, das ist ganz oft wirklich ein trojanisches Pferd. Was die Leute wirklich meinen ist, nein, bestimmte Lebensentwürfe, die wollen wir nicht. Aber das darf man in der Theorie so nicht sagen. Nur in der Praxis hauen wir halt auf diese Sachen drauf und auf andere nicht. Und deswegen müssen wir das so formulieren als Glaubensbekenntnis. Das sieht doch jeder so, oder? Nein, in der Praxis ist das nicht der Fall. Ich finde es spannend, es gibt diesen amerikanischen Admiral William McRaven, der hat eine Rede gehalten in der Universität von Texas. Ich weiß nicht, ob es eine Rede war zum Abschluss oder für die neuen Studenten. Jedenfalls finde ich es interessant, diese Rede, ich habe da auch ein Bild mitgebracht, wurde auf einem YouTube-Kanal 37 Millionen Mal geklickt und auf dem anderen auch noch mal 18 Millionen. Also das sind schon so Aufrufzahlen. Ich sag mal so, kommen wir nicht ganz hin als Kirche. Ja? Fehlen uns nur 37 Millionen und naja, egal. Also, und noch viel mehr. Aber es ist interessant, was der Inhalt, dieser Hauptinhalt dieser Rede war, die so viel geklickt wurde, der lautete nämlich einfach, wenn du die Welt verändern willst, starte damit, dein Bett zu machen. Okay? Das ist jetzt für einige Eltern eine Botschaft der Erlösung und für einige Kinder die erste Aufgabe, die du für morgen mitnimmst. Hey, steh einfach mal auf und mach dein Bett. Was will er damit sagen? Er will eins damit sagen. Er sagt, wenn du große Dinge verändern willst, wenn du deine Welt verändern willst, musst du mit kleinen Schritten anfangen. Du wirst niemals Großes verändern, wenn es nicht einzelne kleine Schritte in deinem Leben gibt, die anders werden. Okay? Zwei allgemeine Wahrheiten. Erstmal haben wir gesagt, zu jeder Überzeugung gehört ein Lebensstil. Und zweitens sagen wir, es ist auch okay, wenn wir als Christen zu diesem Lebensstil auffordern. Und Paulus hat es gemacht. Er sagt, hey, wir haben euch schon gesagt, als wir das erste Mal da waren, wie ihr leben sollt. Ihr lebt auch schon so, super. Und jetzt noch mehr. Also es ist ziemlich eindeutig. Und dann sagt er auch noch, wir haben euch Anweisungen gegeben. Das ist sogar Militärsprache gewesen für einen Befehl in einer militärischen Einheit. Wow, Paulus, darf man das? Er war offensichtlich der Meinung. Und wenn man in die Bibel reinguckt, Gott hat es im Alten Testament so gemacht. Jesus hat den Lebensstil uns weitergegeben. Wenn ich immer die Leute höre, ja, das Einzige, was wir so machen sollen als Christen, ist nach der Bergpredigt zu leben, sage ich, ja, du bist ja witzig, das Einzige. Also, das ist ungefähr der anspruchsvollste Lebensstil, den man sich vorstellen kann. Ja, also, aber Jesus hat es gemacht und der Rest des Neuen Testaments, er tut es auch. Jetzt ist die Frage noch, was motiviert mich denn zu einem neuen Lebensstil? Und da siehst du so drei Dinge, die sich in dem Bibeltext durchgezogen haben. Das erste, was Paulus sagt, ihr sollt so leben, dass ihr Gott gefällt. Ich glaube, es ist so wichtig, ich will nicht mehr wie Jesus sein, damit Gott mich annimmt, damit er mich rettet, damit er mir meine Schuld vergibt. Das ist alles schon passiert. Ich möchte Gott gefallen, ich möchte ihm dankbar sein. Ich möchte das, was er mir geschenkt hat, jetzt auch ausleben. Wenn wir von Heiligung reden, dann ist Heiligung zuerst mal ein Geschenk. Ja? Im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, da wird uns gesagt, Christus ist unsere Gerechtigkeit geworden und unsere Heiligung. Das heißt, bevor Heiligung unsere Aufgabe ist, ist sie ein Geschenk. Wir sind schon geheiligt, wir sind Heilige schon dem Status nach. Das darfst du gerne in deinen WhatsApp-Status mal schreiben und mal gucken, was deine Arbeitskollegen sagen. Ja? Status Heiliger, divers, ich bin ein Heiliger. Ne? Nicht der Papst hat es festgelegt, sondern Gott selbst. Wow, das wäre doch mal was. Da kannst du mal gleich ein gutes Gespräch haben in der Mittagspause. Ne? Also, wir wollen Gott gefallen. Nicht mehr uns seine Liebe verdienen, sondern wir wollen ihm einfach Freude machen, weil er uns alles geschenkt hat. Zweitens, zweite Motivation, die Paulus nennt, ist, wir wollen unser Leben beherrschen. Wir wollen Kontrolle ausüben über unser Leben. Oh, Kontrolle, das klingt aber nicht gut. Das finde ich, das klingt so einengend. Ja, da kommt drauf an. Kommt drauf an. Also stell dir vor, dass du morgen irgendwo nach Australien fliegen möchtest. Ja, und du checkst ein, du sitzt im Flieger. Ich glaube, das ist der Moment, wenn du so einen Start hinlegst, der vielleicht ein bisschen, wo du ein bisschen durchgerüttelt wirst und so weiter. Das ist der Moment, wo du dankbar bist für jede Kontrolle, die an diesem Flugzeug erfolgt ist. Ja, verstehst du? Ich glaube, du willst nicht in einem Flugzeug fliegen, das schon seit 3 Jahren keiner mehr gewartet hat. Och, lass uns drauf ankommen. Ich finde Kontrolle böse. Das ist einengend. Was soll das? Nein, sagst du, das hat hoffentlich einer gemacht. Oder im Freizeitpark, wenn du in der Achterbahn sitzt und alles klappert und du siehst die Schrauben beim Hochfahren, wie sie so reihenweise da aus den Ankern fallen, sagst du, oh, schön, hier herrscht Freiheit. Ich glaube nicht. Also es kommt sehr drauf an. Oder ich nenne ein eigenes Beispiel, ein anderes Beispiel. Ja, ich hatte einen Hund, ich habe ihn sehr geliebt, aber ich hatte ihn nicht immer unter Kontrolle. Und manchmal ist der Hund auf andere Hunde losgegangen und das war dann nicht mehr so schön. Ja. Und ich meine, bei anderen Hunden, ich bin da ja noch ein bisschen schmerzbefreit, wir Hunde haben schon immer gekämpft miteinander, lass die machen, die regeln da schon, ne? Aber jetzt überleg dir, dein Hund geht auf irgendein Kind los. Zerbeißt das Gesicht oder irgendwas in der Art. Nee, da bist du dankbar für Kontrolle, bist du dankbar für eine Leine. In dem Moment wärst du sogar für ein Stachelhalsband dankbar. Ja, irgendwas, was das Viech zurückhält. Gar keine Frage. Also, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und was uns echt motivieren kann. Wenn unser Leben unter Kontrolle ist, dann kann es auch ein Segen werden für andere und für mich selbst, wenn es geordnet ist. Und drittens ist die dritte Motivation, die uns Paulus nennt, ist, dass wir Menschen lieben, wenn unser Leben geheiligt ist, dass wir sie dann lieben können, dass wir dann wirklich zum Geschenk für sie werden. Und ich habe da so einen Satz formuliert, der lautet so: Dein Lebensstil hat mehr Auswirkungen auf die Menschen um dich herum als dein Herz. Ich habe das ganz oft mir selber gesagt, denn wieso? Im Herzen liebe ich doch meine Familie und die Menschen um mich herum. Aber was nützt das, wenn die Liebe nur in meinem Herzen ist und nicht in meinen Taten, in meinen Gewohnheiten, in meinem täglichen Leben? Von der Liebe hat ja keiner was, oder? Das ist ein wichtiger Gedanke. Das sind drei Dinge, die uns motivieren können. Und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Ich hoffe, das kriege ich jetzt noch hin. Anweisung Nummer 1, kontrolliere dein Sexleben. Wir lesen noch mal ab Vers 3. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Haltet euch von der Unzucht fern. Nehmen wir einfach mal ein paar Dinge aus diesem Text raus. Das Erste, was wir rausnehmen dürfen, ist Folgendes. Sex hat etwas mit unserer Gottesbeziehung zu tun. Erstaunlich, oder? Und das bedeutet 2 Sachen, mindestens. Erstens bedeutet es, dass unsere Identität, die wir in Jesus Christus haben, noch tiefer geht als unsere sexuelle Identität. Und dass unsere Identität in Jesus Christus sogar in der Lage ist, unsere sexuelle Identität zu ordnen, segensreich zu machen, zu beherrschen, wenn es nötig ist. Dazu ist die Gottesbeziehung in der Lage. Das ist das Erste. Aber dann, sagen wir, die andere Seite der Medaille ist, wenn Sex etwas mit der Gottesbeziehung zu tun hat, dann ist Sex auch etwas unheimlich Kostbares und etwas unglaublich Wertvolles. Das hat Bedeutung für Gott. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weißt du, warum die damals in Griechenland so locker umgegangen sind mit sexuellen Dingen? Und das war, ich sag dir, dagegen war unsere Gesellschaft heute noch vielleicht nicht prüde, aber wir kommen noch nicht daran. Ja, wir kommen noch nicht daran. Und warum war das für die so locker? Weil sie sagten, naja, das körperliche, sexuelle, das hat gar nichts mit uns zu tun. Das ist eigentlich wie so ein Werkzeug. Das ist, wenn du einen Hammer und einen Meißel benutzt oder irgendwas in der Art und Weise. Was wir eigentlich sind, das ist wir sind Seele, wir sind Geist. Das Körperliche gehört gar nicht wirklich zu uns. Und jetzt kommt Gott, jetzt kommt Jesus und sagt, nein, wir werden sogar körperlich auferstehen. Wir werden sogar in der neuen Welt Gottes, im Reich Gottes immer noch Körper haben. Das bedeutet, das ganze Körperliche wird aufgewertet, wird wertvoll, wird wichtig und auch der Sex, auch wenn der, wie es aussieht, dann nicht mehr zum Himmel gehört, warum auch immer, weiß ich auch nicht, dann hat hier auf dieser Erde einen unglaublichen Wert, weil Gott das Körperliche wichtig ist, weil er uns so geschaffen hat. Das finde ich total, total stark. Und weißt du, wenn Sex auch in die Gottesbeziehung gebunden wird, dann hat er auch eine unheimliche Kraft, eine Gesellschaft zu verändern in diesem Punkt. Und das ist, was zum Beispiel Tom Holland sagt, also nicht der Spider-Man, sondern der Historiker, der zum Beispiel das Buch Dominion über das Römische Reich geschrieben hat. Also vielleicht hat Spider-Man auch was Gutes zu sagen, das weiß ich nicht. Mir ist jetzt kein Zitat bewusst. Aber der Historiker sagt, er ist der Überzeugung, dass es der christliche Glaube war, der das ganze System Sexualität im Römischen Reich verändert hat. Und das war auch in weiten Teilen der griechisch-römischen Welt ein System der Ausbeutung. Ein System der Ausbeutung. Ja? Gerade die Männer konnten sich eigentlich alles erlauben. Mit Sklaven konnten die alles machen, mit der eigenen Frau in der Ehe auch so ziemlich und so weiter. Und Jesus geht her, da kannst du mal in 1. Korinther 7 die ersten Verse lesen und kannst mal lesen, was Jesus dazu sagt. Er sagt dann nämlich unter anderem erstmal, steigt er ein und sagt, also Leute, damit ihr nicht also irgendwie sexuell so lebt, wie es Gott nicht gefällt, braucht erstmal, also wenn ihr überhaupt Sex leben wollt, braucht ihr eine Frau. Und dann könnt ihr loslegen, ja? Und dann sagt er, und jetzt sollt ihr euch beide einander nicht entziehen. Weder der Mann der Frau, noch die Frau dem Mann. Interessant. Die hätten damals alle gesagt, was hat die Frau da zu entscheiden? Das ist doch einfach Sache vom Mann. Wenn der Mann will, dann kann er und die Frau muss mitmachen. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht unsere Haltung. Das ist nicht das, was für ein Ebenbild Gottes gilt, egal ob Mann oder Frau. So, und dann sagt er noch herausfordernder, sagt zu den Männern, oder sagt zu den Frauen, euer Körper gehört euch nicht, sondern euren Männern. Und alle Männer sagen, ja, das wussten wir. Und dann sagt er, und ihr Männer, euer Körper gehört euch auch nicht, der gehört euren Frauen. Was? Bist du verrückt? Wo soll das hinführen? Ja, irgendwie auf jeden Fall zu mehr Gleichberechtigung und ich glaube auch zu mehr Freude am Sex, wenn beide da mitreden, drüber reden, sich austauschen, Beziehungen haben, sich auf Augenhöhe begegnen können. Hey, das ist eigentlich das, was wir suchen. Also das ist revolutionär und wie gesagt, Historiker sind der Überzeugung, dass das die römische Welt in diesem Punkt verändert hat. Erstaunlich, oder? So, das Zweite, was wir mitnehmen aus diesem Bibeltext ist folgendes. Gott ist aktuell, aber er ist nicht immer zeitgemäß. Gott ist immer zeitgemäß, wenn die Zeit gottgemäß ist. Ja, also in diesen Punkten stimmt er mit der Zeit überein. Aber wenn die Zeit nicht gottgemäß ist, dann ist Gott nicht zeitgemäß. Das ist ganz klar. Und deswegen hat Gott überhaupt kein Problem zu sagen, nö, meidet die Unzucht. Denn das war nicht zeitgemäß. Vor allem nicht im Norden von Griechenland, aber auch nicht in Kleinasien. Da hätte jeder gesagt, wieso Unzucht? Das ist doch ganz normal. Und das war auch wirklich so. Im griechischen Bereich, bestimmte Dinge waren ganz normal. Bordelle waren normal. Religiöse Kulte, zu denen Tempelprostitution gehörte, war normal. Prostitution generell war normal. Fremdgehen war normal. Es gab Systeme dafür, das war nicht mal Fremdgehen. Ja, das war, du hattest irgendwie eine Frau, die für deine Nachkommen da war, und dann hattest du eine Frau für den Spaß, eine Frau für den Intellekt und so weiter. Also da war vieles wirklich ganz normal. Dann auch Homosexualität war normal. Ja, dass du mit deinem Sklaven, jugendlich oder erwachsen, eigentlich machen konntest, was du willst, das war relativ normal. So, also wenn die Thessalonicher hier von Paulus diesen Satz hören, meidet die Unzucht, Porneia, dann haben sie nicht gesagt, oh ja, das war ja schon immer so. Sondern die hatten eine ganz andere Prägung, aber das stört Paulus überhaupt nicht. Er sagt so, ja, ich weiß, das war früher ganz anders, aber jetzt soll es so sein. Ein Mann, eine Frau, verheiratet, das ist der Rahmen. Boom. Und warum ist das der Rahmen? Wir haben ein paar Leute hier auch von meinen Kollegen, haben gute Beispiele dazu gebracht. Es ist wie mit einem Feuer. Feuer, das außer Kontrolle gerät, ist schwierig. Daran freust du dich nicht. Ja, also die wenigsten, wenn ein Haus in der Nachbarschaft brennt, rücken an mit ihrem Stock und machen sich dann eine Würstchen drüber oder sowas. Ne? Also das wäre auch unpassend, falls du nicht weißt, wie man sich verhält. Also mach das nicht. Aber es ist auch nicht so, es ist auch nicht sehr sicher. Oder ich habe ja einige australische Pastoren, mit denen ich ein bisschen befreundet bin, die erleben das ja jedes Jahr. Jetzt ist wieder diese Zeit, ne? Weil ja unser Winter deren Sommer ist, wo die ganzen Waldbrände da sind und wo die ihre Häuser verlieren und so ein Feuer, das außer Kontrolle gerät. Ist nicht cool. Und Sexualität ist zwar nicht unsere tiefste Identität als Christen, aber es hat schon eine große Kraft über unserem Leben. Und deswegen braucht es einen Rahmen. Es braucht einen Ofen sozusagen, einen Kachelofen, dann wird es richtig cool, warm, romantisch, schön. Du kannst auch wegen mir über einer Feuerschale, kannst du dir was drüber halten und so weiter. Aber es braucht diesen Rahmen eben. Und Paulus sagt dann noch, lernt euren Körper unter Kontrolle zu halten. Und hier fängt der Spaß an, denn wörtliche Bibelübersetzungen, die sagen hier, jeder soll sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre gewinnen oder halten. Und da gibt es, ich habe letztes Jahr übrigens schon mal über diesen Text gepredigt, dass du das jetzt nicht mehr weißt. Denk mal drüber, nein, egal. Du bist jetzt überrascht, aber... Aber ich will noch mal dazu sagen, dieses Gefäß kann eben drei Bedeutungen haben. Also Ausleger streiten sich an diesem Punkt auch. Erstens kann das Gefäß einfach für die Ehefrau stehen. Und dann würde die Bedeutung sein, ihr Männer, hey, gewinnt euch eine eigene Ehefrau auf eine Art und Weise, die Gott Ehre macht und auch die Achtung von Menschen verdient. Ja? So, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Die zweite Möglichkeit würde heißen, dass das Gefäß einfach für den Körper steht. Und dann heißt es dann, kontrolliere deinen Körper im Blick auf Sexualität. Die dritte Möglichkeit wäre sogar das männliche Geschlechtsorgan. Auch das, dafür wird das Wort Skoios, Gefäß, gebraucht. Ich glaube halt, dieser Punkt, kontrolliere deinen Körper, der fasst letztlich alle diese Bedeutungen zusammen. Und der schwingt in jeder dieser Auslegungen mit, weil das ist immer nötig dafür, ja, dass man die Kontrolle über seinen Körper übernimmt. Und auch das hier, Paulus spricht hier in erster Linie zu den Männern. Warum? Weil damals Männer die Gesellschaft dominiert haben. Ja, bis auf die gehobenen Kreise, sage ich mal, in den griechischen und römischen Städten war das so. Heute, glaube ich, können wir das problemlos an beide Geschlechter richten, diese Aussage, weil wir sind einen weiten Weg gegangen seitdem, ja, einen weiten Weg gegangen und vieles hat damit auch mit dem christlichen Glauben zu tun, dass wir diese Wege gegangen sind und nicht alles ist schlecht. Gibt Auswirkungen der sexuellen Revolution, die würde ich sagen, die sind eher Kontrollverlust und ein Flächenbrand und ein Waldbrand und sonst irgendwas, aber es gibt auch Dinge, wo wir sagen, ja, das hätte Gott auch so gesehen. Das hätte Gott auch so gesehen. Und da dürfen wir auch ruhig differenziert sein mit diesen Themen. Aber ich will das einfach mal mitnehmen. Hey, kontrolliere deinen Körper. Kontrolliere deinen Körper. Und ich glaube ja, dass es immer noch eine Botschaft ist, speziell an Männer. Weil machen wir uns nichts vor, bei aller Rede von der Gleichberechtigung und gleichwertig und all das ist ja, was wir auch glauben, ja. Aber Männer und Frauen sind trotzdem nicht gleich, haben auch nicht die gleichen Aufgaben, haben auch nicht die gleiche Berufung und haben auch nicht überall die gleichen Fähigkeiten. Und es ist schon auch so, dass der Durchschnittsmann, die Durchschnittsfrau körperlich dominieren kann. Punkt. Und wenn alle Männer auf dieser Welt sich einig werden, dann könnten sie Frauen fast alles vorschreiben, was sie wollen würden. Und das will ich hier nochmal an uns Männer mitgeben. Deswegen ist es unsere Verantwortung, hier wirklich auch zu schützen, unsere Gesellschaft. Zu schützen auch die Frauen. Ich weiß, das ist schon affront, wenn ich sowas sage. Frauen brauchen keinen Schutz, die haben sich selber alles erkämpft. Haben sie auch, ja, weiß ich, haben sie auch zum Teil. Und trotzdem muss es auch Männer geben, die darauf reagiert haben und die den Weg dafür freigemacht haben. Ist so, es ist so. Und da will ich uns nochmal sagen, als Männer, hier haben wir eine Verantwortung. Und das Maß, mit dem du deinen Körper kontrollierst, ist wirklich auch ein Maß, mit dem diese Gesellschaft gesegnet wird, deine Familie gesegnet wird, deine Ehefrau gesegnet wird, die für uns Jugendliche in der Jugendkirche, ja, uns, euch, ist es eine Sicherheit, die du produzierst in deinem Umfeld. Und dass wir auf Frauen aufpassen, auch wenn wir nachts unterwegs sind irgendwo oder sonst wo, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ja? Und das ist etwas Gutes. Das ist auch eine Gabe und ein Auftrag, den Gott uns Männern gibt. Okay, ich will jetzt eigentlich heute bei diesem Punkt Sex, ich will nicht über alles sprechen, gibt es auch Predigten im Internet von mir schon, wo ich mehr darüber sage. Aber ich will heute mal einen Gedanken mitnehmen. Wenn Gott sagt, kontrolliere deinen Körper, auch im Blick auf deine Sexualität, dann bedeutet das, dann ist die gute Botschaft darin, dass wir es durch Jesus Christus können. Und ich weiß, dass sich das nicht immer so anfühlt, dass wir das können. Und ich finde auch, Männer wie Frauen, dass wir in vielen Dingen auch in einer echt schwierigen Gesellschaft leben. Es ist so leicht, Sex zu bekommen über Tinder oder über sonst irgendwas, ja? Es ist so leicht, sich alles visuell zu gönnen, was man nur finden möchte, finden kann. Es ist so leicht geworden, diese Dinge. Und ich finde, deswegen sind die Kämpfe schon auch schwieriger geworden, in gewisser Hinsicht. Ja? Und diese ganze Freiheit führt trotzdem dazu, dass Leute weniger Sex haben. Ja? Auch gerade die jüngere Generation, ist ja interessant. Ne? Also die Befreiung befreit nicht wirklich. Aber das Evangelium sagt uns, die Veränderung, die wir haben, in der Jesus Christus uns von unseren Sünden befreit, uns zuspricht, dass wir schon heilig sind durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Die Veränderung, die dadurch da ist, dass sein Heiliger Geist in uns lebt, die ist so gewaltig und kann auch diesen Bereich wirklich zu einem Segen werden lassen in unserem Leben. Oder, wenn es nötig ist, auch einfach kontrollieren. Und da schwingt ja eine Spannung mit. Etwas muss ja nur kontrolliert werden, wenn es in sich schon spannungsgeladen ist, wenn es auch auf eine Art und Weise aus dem Gleichgewicht gekommen sein kann, wenn wir auch verwirrt sein können in diesem Bereich, wenn wir auch in unserer Identität vielleicht nicht das empfinden, was Gott eigentlich über uns sagt. Das kann ja alles sein, sonst müsste ja nichts kontrolliert werden. Aber Paulus, der geht gar nicht dahin und sagt, boah, jetzt muss ich verändern euer Empfinden oder wie ihr euch selbst seht oder eure Psyche oder was. Er sagt einfach, nee, lebt anders. Mit anderen Worten, die Spannung kann erhalten bleiben, solange wir noch auf dieser Erde sind. Und trotzdem ist es möglich, Gott zu ehren in diesem Punkt. Wir können lernen, guten Sex in der Ehe zu haben. Alle sagen Amen. Wir können lernen, treu zu sein. Wir können frei werden von Pornografie und auch von Sexgedanken, die Gott keine Ehre machen. Und ich weiß, dass einige hier sind, die da Kämpfe haben. Ich will das als gute Botschaft verkündigen, nicht um dich zu verdammen. Ist ja auch interessant, dass Gott hier oder auch in diesem Bibeltext, dass unsere Identität ist eben nicht unsere sexuelle Identität. Auch da, wo wir das Gefühl haben, wir kämpfen, wir ehren noch Gott gar nicht damit. Denn Gott sagt, nein, eure Identität steht schon fest. Verstehst du, auch da, wo du jetzt gerade dich vielleicht für einiges schämst oder ich mich für manches schäme, da ist Gott da und sagst, aber ich definiere dich nicht über dein Verhalten. Ich will dein Verhalten ändern, deinen Lebensstil ändern, aber definieren tue ich dich nur über Christus. Er ist deine Heiligung, er ist deine Gerechtigkeit. Und weißt du, in dieser Atmosphäre sozusagen, das ist nämlich Gnade, da können wir ja auch voreinander ehrlich werden, transparent werden, gemeinsam kämpfen, damit Dinge auch anders werden, oder? Also wir können auch dadurch enthaltsam leben, wenn wir Single sind oder homosexuell empfinden oder in einer Lage sind, dass wir keine Ehe führen können, oder sollten. Weil ich schon der Meinung bin, es gibt Menschen, in deren Leben ist so viel kaputt gegangen, dass sie eigentlich keine Ehe mehr führen sollten. Habe ein paar Mal so Leute begleitet, habe ihnen vorher abgeraten und leider haben sie nicht auf mich gehört und haben ganz viel dann kaputt gemacht in der Ehe. Auch das kann sein, weißt du. Ja, Gott vergibt alles, Gott definiert dich nicht, aber es gibt auch manchmal Dinge, die du durch Sünde verspielt hast. Das ist leider auch eine Wahrheit, die da ist. Aber wir können auch lernen, ohne Sex zu leben, wenn wir älter werden und vielleicht irgendwann an dem Punkt mal einfach nicht mehr alles geht. Ich weiß, man kann auch im Alter noch guten Sex haben, aber es kann ja auch etwas passieren, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Weißt du, das ist ja für uns wichtig. Mein guter Freund Chrissy hat ja mal eine Predigt gehalten in Frankfurt, die hieß, kein Sex ist auch eine Lösung. Ja? Und die Wahrheit ist ja, Jesus hat so gelebt, Paulus hat so gelebt und es scheint auch ein Himmel ohne das zu geben. Ich bin da mit Gott noch nicht so ganz einig darüber. Ich sage, also müssen wir nochmal über diese Stelle reden, die es da gibt in den Evangelien. Aber naja, ich glaube, dann wird auch vieles von meinem Denken ja anders sein. Okay, wir gehen noch kurz zu diesem zweiten Gedanken. Aber ich will schließen. Was ist der Schlüssel, um die Kontrolle über deinen Körper im Bereich Sexualität zu bekommen? Ich nenne drei Punkte. Das erste ist, dass du mit einer ganz großen Freiheit damit zu Jesus kommst. Ohne Scham, ohne was weiß ich für Gedanken. Einfach gerade mit diesen Dingen, wo du verbogen bist, gerade mit diesen Dingen darfst du zu Jesus kommen. Darfst du zum Kreuz kommen. Darfst du wissen, er ist auch bereit, da zu vergeben. Er vergibt diese Dinge. Er vergibt diese Dinge. Das zweite ist radikale Buße. Das ist meine Erfahrung auch in der Begleitung von Menschen, die in diesem Bereich gefallen sind, auch wenn Menschen vielleicht fremdgegangen sind oder sonst irgendwas. Wenn nicht dieser Punkt kommt, wo man radikal bekennt und benennt, Herr, das war Sünde, nichts davon war gut, dann wird das nicht überwunden. Dann bleibt diese Kraft im eigenen Leben erhalten. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Weißt du, man kann ja auch Gründe dafür finden, dass man sich genötigt sei. Jetzt, ich musste irgendwie da raus. Ich bin nicht mehr geliebt worden. Ich bin nicht gleichgültig, irgendwie behandelt worden. Oder es ist einfach nicht gelaufen zwischen uns in dem Bereich oder sonst irgendwas. Das mögen ja alles Punkte sein, die einen dazu gebracht haben, diesen Schritt zu gehen. Aber sie ändern nichts daran, dass Gott es einfach nur Sünde nennt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ja, ich weiß, du bist immer ein Verführter und jemand, der Sünde, das ist immer ein Gleichklang. Aber trotzdem braucht es diesen Punkt, einfach radikal zu sagen, Herr, das war Sünde, nichts davon war gut. Und dann sich auch radikal davon abzuwenden. Wenn du dich zu einer bestimmten Person hingezogen gefühlt hast, zu der du dich nicht hingezogen fühlen solltest, den Kontakt abbrechen, nicht mehr eine Beziehung pflegen, keine Nachrichten mehr schreiben, blockieren, sonst was, ja? Nicht die Begegnung wieder suchen oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Oder, ja, unsere Handys sicher machen, unsere Laptops sicher machen, all diese Dinge irgendwie, um da transparent reinzubringen. Und das ist auch der zweite Punkt, ja, weil der dritte Punkt, ich habe gesagt, erstmal die Sache vor Gott bringen, Gnade annehmen, das zweite radikale Buße tun und das dritte ist wirklich Transparenz. Du brauchst andere Menschen, die davon wissen in deinem Leben. Männer, die damit zu kämpfen haben, sollten einen anderen Mann haben in ihrem Leben, wo sie als Rechenschaftspartner mit ihm in Beziehung leben können. Und Frauen sollten auch Dinge haben. Auch wenn man sich verliebt, obwohl man verheiratet ist, ihr Lieben, das kann passieren. Zu wem gehst du dann? Ich sage das immer wieder, das ist mir so ein wichtiges Anliegen. Gibt es jemanden, dem du dich da anvertrauen kannst? Und sagen kannst, hier, begleite mich mal, sag mir, was ich tun muss. Ich bin gerade ein bisschen dizzy in meinem Kopf. Ja? Ich will was anderes, als ich eigentlich weiß, dass richtig ist. Und zu guter Letzt, dann wirkt auch der Heilige Geist darin. Der begleitet diesen ganzen Prozess und er kann auch Dinge wieder abschneiden, wo du dich wie verzaubert gefühlt hast von einer Sache oder einer Person. Der Heilige Geist kann es durchschneiden. Wirklich, habe ich erlebt. Amen. Noch kurz die zweite Anweisung, das machen wir ganz kurz. Geh arbeiten. ich will das nur mal festhalten, ist doch interessant, dass Sex und Arbeit einfach so nebeneinander aufgezählt werden. Da braucht mir jetzt keiner mehr kommen und sagen, oh, ihr Christen redet immer nur über Sex, 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 Sex. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Wir reden auch über Arbeiten, wir reden auch über andere Dinge. Und hier, ich finde das so interessant, Paulus spricht über Sex, da denkst du, ja, was ist jetzt das nächste Thema, was kommt da noch? Und dann, hätte man nicht andersrum anfangen sollen oder was weiß ich, ne? So ein bisschen steigern von der Intensität. Paulus, was machst du? Weißt du, weil Paulus das nicht so sieht, dass Sex die eine große Sünde ist, die, gegen die wir sind und alles andere ist egal. Sondern es gibt einen Lebensstil, der christlich ist, der vielfältiger ist. Und ich glaube sogar, da gibt es einen Zusammenhang. Kann es sein, dass Kontrolle über unseren Körper, Kontrolle über unsere Sexualität zu bekommen, auch heißt, dass wir ein produktives Leben führen? Verstehst du? Du musst nicht nur Dinge haben, von denen du dich abwendest, du musst auch Dinge haben, wo du dich hinwenden kannst. Hey, ich bin ein wertvoller Bestandteil für diese Gesellschaft. Ich kann eine Familie versorgen. Ich kann Geld verdienen. Hey, ich kann in der Kirche irgendwo mitarbeiten und kann anderen Menschen Hoffnung und Halt geben. Ja, ich kann, was weiß ich, irgendwo anders jemand sein, der durch seinen Einsatz, durch seine Kraft, durch seine Fähigkeiten das Leben von Menschen zum Blühen bringt. Ich glaube, das hat sehr viel miteinander zu tun. Vielleicht würden wir in unserer Gesellschaft viel weniger Mist bauen in dieser Sache, wenn wir viel produktiver unterwegs wären. Und ich liebe diesen Gedanken, dass Gott das so wichtig ist. Ja? Das ist ja auch für uns so ein wichtiger Punkt. Ich habe so für mich formuliert, das ist ja spannend, ne? Dieser Lebensstil, meistere dein Sexleben und geh arbeiten, den gab es schon im Paradies. Das hat Gott schon zu Adam und Eva gesagt, vor dem Sündenfall. Immer die Frage, oh, hatten die davor schon Sex? Nein, das kam erst durch die Sünde. So ein Blödsinn. Das glauben wir nicht als Christen. Ja, vorher war ja die Welt noch in Ordnung. Da hatten Ehepaare noch Sex. Verstehst du? Das ist ja so, wie es Gott wollte. Ja? Und die haben auch schon gearbeitet. Und das war etwas Positives. Ja, Arbeiten ist unter Sünde gefallen. Sexualität ist unter Sünde gefallen. Aber trotzdem sind das gute Geschenke Gottes, die uns zum Segen werden sollen. Und was ich liebe ist, dass Paulus das Thema Arbeit mit Nächstenliebe verknüpft. Er spricht eigentlich darüber, hey, wir haben ja gesagt, dass ihr die Geschwister lieben sollt, eure Gemeindefamilie sollt für die da sein. Und dann geht er direkt weiter, deswegen geht arbeiten. Verstehst du, weil Geschwisterliebe bedeutet auch, dass man nicht unnötig den Geschwistern auf der Tasche liegt. Das war, was Paulus sagen wollte. Und das war so ein Thema, wo Paulus tatsächlich immer wieder zu tun hatte. Dann auch später erwähnt er das nochmal, auch im 2. Thessalonicher Brief. Da waren Leute, die sagten, wir warten doch nur noch auf die Wiederkunft des Herrn. Warum soll man noch arbeiten? Ja, wir sind jetzt nur noch Gottesdienste, nur noch Lobpreis, nur noch Gemeinde. Und da sagt Paulus, nö, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ne? So, das ist da. Und lasst uns das doch mal wieder festhalten. Ich habe mal eine andere Übersetzung mitgebracht, noch von Vers 11. Da heißt es, und setzt es euch zum Ziel. Macht es zu eurer Ambition, zu eurem Streben, könnte man auch übersetzen. Und du denkst, ja, okay, ich will ja ambitioniert leben. Ich will nach Dingen streben. Und dann sagt Paulus, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. So sollt ihr ambitioniert sein. Und in der Luther-Übersetzung steht ja sogar dieses Wort, ein stilles Leben zu führen. Das bedeutet nicht, dass wir Weicheier sind als Christen, aber es bedeutet, dass wir nicht ständig immer gleich flatterig werden. Und oh, jetzt ist wieder dies und wieder das und was machen wir jetzt? Und Christen sind ein Stück weit geerdet in ihrem Leben. Die können ruhig bleiben, die lassen sich nicht von jedem Wind, auch gesellschaftlicher Entwicklung, in Angst und Aufregung und Schrecken versetzen. Sondern wir bleiben locker, wir gehen arbeiten, wir erwarten, dass es diese Welt morgen noch geben wird, solange Jesus nicht wiedergekommen ist. Amen. Das entspannt uns. Und ich glaube, dass die Gesellschaft solche Christen braucht. Solche Christen können der Gesellschaft einen Halt geben, ein Fundament sein. Und wir dürfen uns da ganz mutig wieder zu bekennen, auch zu diesen Dingen. Und ich finde das einen wichtigen Punkt in unserer Zeit. Leute, ich finde gut, dass sich das Thema Arbeit verändert hat. Ich finde es gut, dass Arbeit nicht mehr alles ist. Die meisten Menschen gehen heute arbeiten, um zu leben und nicht andersrum. Ich finde es gut, wenn man darüber nachdenkt, wie man Familie und Beruf besser vereinbaren kann. Und wenn man damit auch nicht mehr nur immer meint, eine Kita. Das ist Gott sei Dank auch eine Veränderung, die wir sehen. Junge Leute machen das gar nicht mehr so. Ich kann nachvollziehen, wenn wir Jobs suchen, wo wir das Gefühl haben, etwas Bedeutungsvolles zu machen. Ich finde die neue Flexibilität gut. Aber ihr Lieben, aus diesem Bibeltext entnehme ich, es liegt auch ein Wert darauf, einfach zu arbeiten, selbst wenn es nicht dein Traumjob ist. Oder noch nicht. Einfach mal die Verantwortung zu übernehmen für dein Leben, für vielleicht irgendwann eine Familie, für all diese Dinge. Es liegt ein Wert darauf. Und das will ich dir sagen. Hey, egal wo du arbeitest, egal als was du arbeitest, das, was du tust, hat Wert. Ich bin stolz, dass du das machst. Ich bin stolz darauf, weil du lebst ein Stück weit christlichen Lebensstil. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Und ich glaube, wir dürfen aus diesem Bibeltext auch mitnehmen, dass Christen keine Couch-Potatoes sind. So nach dem Motto, gestern habe ich nichts getan und heute bringe ich es zu Ende. Ja. es ist gar nicht unsere Identität. Und auch da wiederum, wenn Gott uns dazu auffordert, ist die gute Botschaft, dass du dann auch so leben kannst. Dass er dir auch dazu die Kraft gibt. Dass er dich auch dahin bringt. Und da will ich dich wirklich von ganzem Herzen ermutigen. Du bist zur Heiligung berufen. Nimm das nicht in erster Linie als Druck mit, sondern nimm es mal als Zusage mit, dass Gott sagt, du bist ein Heiliger. Und deswegen soll auch etwas Heiliges von dir ausgehen. Deswegen sollst du auch ein Beispiel dafür sein, was ich in einem Menschenleben machen kann. Und ja, solange wir auf dieser Erde sind, bleibt das begrenzt. Wir werden immer wieder tiefen Schatten in unserem Leben ins Angesicht schauen. Wir werden immer wieder Rückschritte machen. Wir werden immer wieder fallen. Immer wieder neu Gottes Gnade suchen müssen. Aber wir dürfen wissen, Gott ist es, der uns heiligt. Er ist auch dabei und er wird es auch vollenden, dann, wenn wir bei ihm sind. Ich will diesen Vers nochmal lesen. 1. Thessalonicher 5, 23. Damit will ich schließen. Ben darf auf die Bühne kommen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Das will ich für euch beten. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, helfe mir, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu, er wird euch auch ans Ziel bringen. Amen. Ich glaube, anders kann man auch nicht an diese Themen rangehen. Wir müssen das wissen. Der uns beruft, ist treu und bringt uns auch ans Ziel. Halleluja. Ich möchte noch kurz eine Einladung aussprechen. Falls du hier bist oder am Livestream und du hast noch keine Beziehung mit Jesus und du kämpfst vielleicht auch in vielen Bereichen deines Lebens um Ordnung. Erstmal darum, dass du selber deinen eigenen Wert empfinden kannst, was die Grundlage dafür ist, dass du auch anders leben kannst. Das fehlt dir noch. Aber dann auch siehst du Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich beherrsche die nicht, ich meistere die gar nicht. Die beherrschen mich. Mein Leben ist manchmal wie so ein Pferd ohne Zügel. Das reitet mit mir eigentlich hin, wo es will. Und vielleicht ist dein Leben sogar äußerlich, du hast alles im Griff. Aber du merkst innerlich, da gehen die Pferde ständig mit dir durch. Die Selbstachtung, die du nach außen trägst, die ist innen gar nicht so reichlich vorhanden. Und die Freiheit, die du so propagierst, unter der leidest du manchmal, weil du spürst, es ist irgendwie gar nicht die richtige Freiheit. Hey, der Einzige, der dein Leben unter Kontrolle bringen kann, im besten Sinne, nämlich, dass es so funktioniert und gedeiht, wie es gedacht war vom Schöpfer, ist der Schöpfer selbst. Und dafür ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, um das Chaos in dieser Welt zu beseitigen, indem er das Chaos in einzelnen Menschenleben beseitigt. Er ist gestorben für deine Schuld am Kreuz. Er ist gestorben für deine Blindheit, dass du gar nicht gesehen hast, was wahres Leben ist. was das Gute ist, dass du gar kein Empfinden dafür hattest, was eigentlich wirklich das Gute ist, das Schöne ist, das Segensreiche ist. Und er schenkt dir neues Leben, Freiheit von Schuld, die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben und eine ganz neue Perspektive für jeden Bereich deines Lebens. Und ich will Menschen jetzt einladen, die merken, ich brauche diesen Jesus, ich muss ein Kind Gottes werden. Ich brauche diese übernatürliche Kontrolle. Ich brauche dieses übernatürliche Wartungsteam in meinem Leben, das Dinge wieder an die richtige Position bringt, die Dinge wieder funktionieren lässt, die Steuerung regelt und all die Dinge. Dann kannst du dieses Gebet jetzt mir nachsprechen, auch wenn ich es jetzt wahrscheinlich auswendig gar nicht kann und irgendwer hat mir schon mein Handy geklaut, aber wir versuchen es mal. Ich bete das Gebet vor und wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, kannst du dieses Gebet nachbeten. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Und ihr könnt jetzt noch die Gelegenheit nutzen, während dem nächsten Lied auf die Predigt zu reagieren und auch das Gebetsteam links bereitstehen, wenn du mit dir beten lassen möchtest, wegen diesem Thema, aber auch wegen einem anderen Thema, ja, dann nimm das einfach an. Es ist so ein Geschenk, wenn Menschen für dich beten, macht das einen echten Unterschied. Das haben wir immer wieder erlebt. Amen.